Unsere Welt ist maßgeblich von den Wissenschaften geprägt, zumal von den Naturwissenschaften. Wie und warum sich das so entwickelt hat und wohin das führen könnte oder sollte, was überhaupt Wissen heißt und was es bedeutet, damit haben Sie sich, Herr Mittelstraß, als Philosoph und Wissenschaftstheoretiker ein Forscherleben lang befasst. Ich möchte Sie zunächst fragen, was Sie denn in Ihrer Jugend, die Sie im Rheinland verbracht haben, so neugierig aufs Wissen gemacht hat.
Ich glaube, die damals heranwachsende Generation, eine Kriegsgeneration, die dann zu arbeiten, zu lernen begann, war ungeheuer wissenshungrig, kulturhungrig. Wir haben als junge Leute Brecht gelesen, Camus, Sartre, natürlich auch Nietzsche. Das heißt, wir haben uns quasi in einem philosophisch-literarischen Raum bewegt, sind also früh mit Dingen vertraut geworden, die uns oder jedenfalls mich dann ein Leben lang nicht losgelassen haben.
Sie waren speziell geisteswissenschaftlich interessiert. Das entnehme ich der Tatsache, dass Sie später Philosophie, Germanistik und evangelische Theologie studiert haben, in Bonn, Erlangen, Hamburg und Oxford. Promoviert und habilitiert wurden Sie dann in Erlangen. Und dann sind Sie 1970 an die kurz zuvor, also 66, gegründete Reformuniversität Konstanz berufen worden. Da waren Sie lange Jahre Ordinarius für Philosophie und Wissenschaftstheorie. Welcher Begriff von Wissen war für Sie da eigentlich leitend und mithin auch für die Reformuniversität Konstanz?
Nun, wir leben in einer Welt, die durch Wissen, jedenfalls Wissen, das die Wissenschaft schafft, was auch die Technik in realisierter Form darstellt. Wir leben in einer technischen Kultur, so könnte man sagen. Weshalb es dann auch kein Wunder ist, wenn die Frage des Wissens, wie das Wissen geschaffen wird, immer eine brennende Frage war und ist. Und das war sie auch für mich. Mein Studiengang mag darüber ein wenig hinwegtäuschen. So geisteswissenschaftlich war mein Studium gar nicht. Ich habe also auch andere Dinge studiert, das konnte man damals ja noch. Mein Studienbuch sieht kunterbunt aus. Ich habe also auch in naturwissenschaftlichen Vorlesungen gesessen und meine eigene Arbeit, jedenfalls an einer Dissertation, führte mich dann auch, für mich selbst überraschenderweise, in die Wissenschaftsgeschichte, speziell in die Geschichte von Physik und Astronomie, was auch nochmal, wenn man so will, ein kleines privates Studium im naturwissenschaftlichen Bereich nach sich zog.
Gab es da irgendein Erweckungserlebnis, was Sie in der Schulzeit hatten? Nicht direkt vielleicht das Bauklötzchen-Erlebnis, aber irgendein Erlebnis, was Sie entscheidend geprägt hat?
Ich glaube nicht. Ich erinnere mich an eine sehr lebendige, wissbegierige, hochgebildete Umgebung, auch in der Schule bei vorzüglichen Lehrern. Zwei davon sind später Professoren an deutschen Universitäten geworden. Das heißt, ich bin in einer Situation, in einer Atmosphäre aufgewachsen, die gewissermaßen von vornherein eine sehr philosophisch geprägte, sehr wissenschaftsorientierte Atmosphäre war, aber eben nicht nur, sondern auch die Einflüsse der Kunst waren damals erheblich, noch erkennbar in meiner Unsicherheit nach dem Abitur entweder an eine Kunsthochschule oder an die Universität zu gehen. Ich glaube, in realistischer Einschätzung meiner Fähigkeiten bin ich dann doch gleich zur Universität gegangen.
Aber angelegt war in Ihnen gleich der Blick über den Tellerrand hinaus und das, was man jetzt so Interdisziplinarität nennen kann, was ja auch das Modell der Universität Konstanz ausgemacht hat.
Wenn man das so bezeichnen will. Ich habe viel gezeichnet, ich habe geschrieben und insofern mich gleich in einer Situation bewegt, die es dann nicht sehr schwierig gemacht hat, etwa an die Universität zu gehen. Und dass ich an die Universität Konstanz gegangen bin, ich stand vor der Alternative, nach Kiel oder nach Konstanz zu gehen, lag dann daran, dass mich der Umstand, eine Universität mit zu gründen oder aufzubauen, die die Reform auf ihre Fahnen geschrieben hat, dass das der wesentliche Grund war, der mich nach Konstanz geführt hat.
Das waren ja gärende Zeiten, also 1966, das Gründungsdatum der Universität. Da hat sich im Grunde schon die Studentenbewegung ja angebahnt. Ja. Wie haben Sie diese Zeiten erlebt? Waren Sie in irgendeiner Weise auch affiziert vom Geist der 68er?
Sicher. Ich habe mich in der Selbstverwaltung, so sagten wir damals noch, der Universität engagiert. Ich saß als Assistentenvertreter im Senat. Das heißt, ich habe diese Entwicklungen immer unter einer Reformperspektive aktiv mitgemacht, sodass dann auch der Schritt nach Konstanz gar kein spektakulärer Schritt war.
Was war das Wesentliche des Konstanzer Modells? Worum ist es der Universität und den Gründern dieser Reformuniversität im Wesentlichen gegangen?
Konstanz hatte ein ungeheures Glück mit seinen eigentlichen Gründern, wenn Sie so wollen, ein Gründerglück. Wir hatten den Ordinarius nie. Zum Ordinarius gehört sozusagen das Institut. Und der Gipfel der akademischen Menschwerdung war immer der, Institutsdirektor zu werden. Es gab von Anfang an in Konstanz keine Institute. Professoren waren, wenn Sie so wollen, gleich. Die Ausstattung zum Teil ein wenig verschieden, aber doch nicht so, dass man die alten hierarchischen institutionellen Beziehungen weitergeführt hätte. Es war von vornherein vieles anders und es ist auch vieles anders geblieben. Natürlich sind auch die Entwicklungen selbst an Konstanz nicht vorbeigegangen. Als ich studierte, war Bologna nicht erfunden, glücklicherweise. Ich hätte nie so studieren können, wie ich studiert habe. Ich bin meinen intellektuellen Interessen gefolgt, habe so studiert, habe eben nicht nur Philosophie studiert, sondern auch Theologie studiert. Ich bin in die Germanistik gegangen, ich bin selbst in die Theaterwissenschaft gegangen und in Naturwissenschaften. Das ging alles und das wurde akzeptiert. Das Studienbuch, so wie es war, wurde akzeptiert. Das hat auch die Dinge nicht verlangsamt. Ich war nach dem 10. Semester promoviert.
Sie haben im Grunde noch etwas vollzogen, was man den Gang durch die Humboldt-Universität nennen könnte, weil da ging es um das ganzheitliche Sich-Bilden. Das war damals durchaus noch möglich. Ne?
So ist es. Und vielleicht ist das Bild ja auch ein bisschen idealistisch. Also wir haben uns Humboldt jedenfalls so zurechtgelegt. Und es wäre schön, wenn ein bisschen mehr Humboldt auch heute noch ginge. Dieser radikale Wechsel von einem Humboldt-Paradigma zu einem Bologna-Paradigma ist in meinen Augen verheerend. Wir haben das Studium verschult. So wie wir studiert haben, kann man heute nicht mehr studieren. Und wir gehen immer weiter auf diesem Wege, leider. Also wenn wir hier nicht zur Besinnung kommen und uns wieder daran erinnern, was den Kern einer Universität und den Kern eines Universitätsstudiums ausmacht, dann wird es die Universität in einem konkreten Sinne bald nicht mehr geben.
Was unterscheidet denn die Wissenschaft, nehmen wir nochmal das Verständnis von Wissen in der Humboldt-Universität, von dem, was heute bei der, sagen wir mal, verbachelorisierten und vermasterisierten Universität gelehrt und gelernt wird?
Also die Humboldt-Idee ist ja eigentlich die, dass die Studierenden, während sie studieren, während sie lernen, bereits in das Forschen hineingezogen werden. Das heißt, nicht nur ein gegebenes Wissen rezipieren, sondern wenn vielleicht auch nicht an der Wissensbildung selbst beteiligt, so doch Zeugen der Wissensbildung selbst sind. Und das ist ein ganz anderer Zugang, also eine ganz andere Vorstellung von Universität, als sie sich mit der Bologna-Idee verbindet. Die lebt eigentlich nur davon, dass das, was als Wissen gilt, von einem Kopf in den anderen geschaufelt wird. Auch nicht mal als Wissen, weil Wissen immer auch selbst erworbenes Wissen ist, sondern eigentlich in Informationsform. Wir stopfen schon unsere Studierenden mit Informationen, die vielleicht sehr berufstauglich sind, voll, aber wir lassen sie nicht mehr an der Wissensbildung selber teilnehmen.
Also Sie würden da einen Unterschied machen zwischen Informationsbeschaffung und Informationsvermittlung und dem, was wir jetzt bislang Wissen genannt haben.
So ist es. Wissen, um den Unterschied zwischen Wissen und Information deutlich zu machen, Wissen heißt lehren können, also damit auch das Wissen und seine Bildung beherrschen können, wogegen Information eigentlich nur die Art und Weise ist, wie sich Wissen transportabel macht.
Wie würden Sie sich denn als Gegenmodell eine universitäre Entwicklung in Deutschland wünschen? Ein Rollback, ein Zurück zur guten alten Humboldt-Universität ist doch wahrscheinlich völlig illusionär.
Ja, obwohl manches so aussehen mag. Ich stelle mir eine Situation vor, in der die Fachhochschulen die praxisnah, berufsnah ausbilden und damit den meisten Studierinteressen auch tatsächlich entgegenkommen, dass die Fachhochschulen zu Regelhochschulen werden und die Universitäten, und das bedeutet gleichzeitig wieder, dass sie wesentlich kleiner werden, sich auf ihre eigentlichen Kernaufgaben zurückziehen. Was sind diese Kernaufgaben? Das ist einerseits Forschung, andererseits die Verbindung von Forschung und Lehre. Das ist die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses für alle Wissenschaftsbereiche und wissenschaftsnahen Berufe. Und das ist die Pflege der Fächer und Disziplinen. Letzteres vergisst man häufig. Wenn sich die Universität wieder auf diese ihre eigentlichen Kernaufgaben konzentrieren könnte, dann wird sie auch wieder eine Zukunft haben. Ob uns die Zukunft gewissermaßen in die Vergangenheit führt, nämlich zu einem Humboldt-Paradigma oder nicht, wäre mir in diesem Falle ganz egal. Ich könnte mir eine Hochschullandschaft vorstellen, in der 60% der Studierenden auf die Fachhochschule gehen und 40% auf die Universität. Auf eine Universität, die nicht mehr Massen ausbildet, sondern diese ihre Kernaufgaben pflegt.
Wie ist es denn um den Diskurs der einzelnen Wissenschaften untereinander bestellt? Beschränken wir uns vielleicht auf den, sagen wir, Gegensatz Naturwissenschaften hier und Geisteswissenschaften da. Die Geisteswissenschaften, so scheint es, haben seit einer Reihe von Jahren einen recht schweren Stand, sowohl was vielleicht ihr Selbstverständnis angeht, als auch was ihre Anerkennung durch die Gesellschaft angeht. Wie sehen Sie dieses Verhältnis der Naturwissenschaft zu den Geisteswissenschaften und was würden Sie den Geisteswissenschaften raten oder auch wünschen?
Also zunächst zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Also es sieht ja im Augenblick so aus, als hätte gerade das, was man immer schon Interdisziplinarität nannte, Konjunktur. Wissenschaftsförderprogramme wie etwa die Exzellenzinitiative haben ihr Augenmerk insbesondere auf die Arbeit über Disziplinen hinweg, zwischen den Disziplinen, die Zusammenarbeit, Kooperation unter den Disziplinen. Und das ist ja auch richtig und das ist auch vernünftig. Und zwar sowohl aus der Sicht der Wissenschaft selbst als auch aus der Sicht der Gesellschaft, die von der Wissenschaft einiges erwartet. Die interessantesten wissenschaftlichen Entwicklungen finden nicht mehr in den Kernen der Disziplinen statt, sondern eher an den Rändern zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Da brennt sozusagen das Forschungsfeuer. Und was das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft betrifft, ist es ja auch so, dass die großen Probleme, die uns auf den Nägeln brennen, der Gesellschaft auf den Nägeln brennen, also nehmen Sie Umwelt, Energie, Gesundheitsprobleme, sind ja alles Probleme, die uns nicht mehr den Gefallen tun, sich selber fachlich oder disziplinär zu definieren. Die können nur gelöst werden, wenn das fachliche und disziplinäre Wissen in einem weiten Spektrum zusammengeht. Also insofern ist im Augenblick die Situation für Inter- oder gar Transdisziplinarität, damit bezeichne ich Entwicklungen, in denen sich in der Zusammenarbeit die Fächer und Disziplinen selbst verändern, sozusagen die Fächer- und Disziplinengrenzen flüssig, durchlässig werden. Insofern ist die Situation gar nicht so schlecht. Jetzt aber zum zweiten Teil Ihrer Frage, das Verhältnis zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, das könnte ja immer noch ein schwieriges Verhältnis sein, auch vor dem Hintergrund des wachsenden Inter- und Transdisziplinaritätsgedankens. Und im gewissen Sinne ist das auch noch so. Es darf aber nicht so bleiben. Erstens ist es so,
dass diese grobe Unterscheidung, die wir so seit dem 19. Jahrhundert kennen, zwischen Geistes- und Naturwissenschaften ja gar nicht mehr so scharf ist. Wenn Sie nach den Geisteswissenschaften fragen, dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass viele Disziplinen, die von ehedem als Geisteswissenschaften galten, sich längst bewegt haben. Also nehmen Sie den Historiker, der vom Soziologen lernt, was ja übrigens auch umgekehrt ist. Nehmen Sie den Psychologen, der häufig eher bei den Naturwissenschaften heute angesiedelt ist als bei den Geistes- oder Sozialwissenschaften. Nehmen Sie den Archäologen, der mit naturwissenschaftlichen Methoden arbeitet. Also die Grenze zwischen Natur- und Geisteswissenschaften ist gar nicht mehr so scharf. Natürlich besteht sie immer noch, und das hat nicht nur etwas mit unterschiedlichen Gegenständen zu tun. Grob gesprochen, also die einen kümmern sich um die Natur, die andere um die Kultur, sondern das hat eben auch etwas damit zu tun, dass die Geisteswissenschaften, denke ich, als eigentliche Aufgabe haben, die kulturelle Form der Welt, zu der auch die Naturwissenschaften gehören, sozusagen kritisch zu bedenken, also selbst ein Teil jener Rationalität werden, die sozusagen die Zukunft im Blick hat. Faktisch ist es häufig noch so in den Geisteswissenschaften oder sagen wir bei einigen Geisteswissenschaftlern, dass sie so nicht denken, dass sie gerade so nicht denken, dass sie im ewigen Disput zwischen Natur und Geist geradezu eine Lust am Untergang pflegen. Sie sind es ja selbst, die Geisteswissenschaften, die diese Klage über den Verlust der Geisteswissenschaften, die miserable Situation der Geisteswissenschaften, die diese Diskussion und diesen Disput aufrechterhalten. Dabei, wenn ich das noch sagen darf, ist es den Geisteswissenschaften noch nie so gut gegangen wie in den letzten 20, 30 Jahren. Ihr Personal hat sich verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht.
Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann hätten die Geisteswissenschaften so ein bisschen die Aufgabe, die Naturwissenschaften einzuschätzen und vielleicht gar, überspitzt gesagt, kontrollieren zu wollen, wohin denn das Ganze führt und zu welchem Zweck und Behufe. Das würden sich die Naturwissenschaften doch verbitten, wenn die Geisteswissenschaften sowas wie eine Sinn- und Kontrollinstanz für sie wären. Die Naturwissenschaften zeichnen aus, dass sie einfach ja nach wie vor einem Fortschrittsgedanken huldigen und ihnen kommt entgegen, dass die Gesellschaft und die Politik die Naturwissenschaften und die Technikwissenschaften einfach so mal machen lassen, egal zu welchem Ende das führt.
Also zu dieser Vorstellung, dass nun wiederum die Geisteswissenschaften in einem bestimmten Sinne über die Naturwissenschaften herrschen sollten, indem sie sie sozusagen kontrollieren, ihre Ziele prüfen und dergleichen. Das charakterisiert ja diese merkwürdige Situation, dass die Geisteswissenschaften sich einerseits als Verlierer einer wissenschaftlichen Entwicklung sehen und andererseits Ansprüche formulieren, auch gegenüber den Naturwissenschaften, denen sie schwerlich gerecht werden können. Das gehört gewissermaßen zur Diskussionsbeschreibung. Was sozusagen das Bild des Naturwissenschaftlers einerseits und des Geisteswissenschaftlers andererseits in der Gesellschaft betrifft, so sehe ich die Situation auch völlig gelassen und entspannt. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Naturwissenschaftler, der einen Vortrag hält oder anbietet, von vornherein interessant ist. Charakteristischerweise sind auch nur bestimmte Teile der Naturwissenschaften, sagen wir mal, für ein großes allgemeines Publikum interessant. Es ist kein Zufall, dass Vorträge in Astronomie oder Kosmologie volle Säle haben. Aber das hat der Ägyptologe auch. Also auch in diesem Punkt herrschen eigentlich relativ symmetrische Verhältnisse. Nur wenn wir anfangen, sozusagen zu denken, uns zu streiten, auseinanderzusetzen, dann bricht sozusagen diese Vorstellung von zwei Kulturen, in die die Wissenschaft zerfällt, wieder auf. Von diesem Bild sollten wir uns tatsächlich langsam verabschieden. Aber das bedeutet eben auch, dass wir wieder lernen müssen, zwischen Naturwissenschaftlern und Geisteswissenschaftlern zu kooperieren auf bestimmten Feldern. Und die jedenfalls, sofern sie auch gleichzeitig große Problemfelder sind, habe ich eben in Beispielen benannt. Nehmen Sie Energie, Gesundheit, Umwelt. Das sind Themen, die den geisteswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Verstand ebenso benötigen wie den naturwissenschaftlichen Verstand.
Sie haben ein Buch geschrieben, Schöne neue Leonardo-Welt. In diesem Buch, da skizzieren Sie die verschiedenen Wissenschaften und Sie gehen auch von der Grundvoraussetzung aus, dass wir nun mal auf das Rad der Wissenschaft gesetzt sind, spätestens seit der Aufklärung, von dem wir eigentlich auch gar nicht mehr runterkommen können. Wir machen zunehmend die Welt uns untertan. Das ist ein Weg, von dem wir gar nicht mehr runterkommen. Was meinen Sie aber genau mit Leonardo-Welt? Wie sind Sie auf diesen Titel auch gekommen eigentlich?
Ich will nicht sagen, dass es ein Zufall war, aber dieser Titel entstand in einem ganz anderen Zusammenhang, eher einem wissenschaftshistorischen Zusammenhang. In diesem Zusammenhang habe ich von der Aristoteles-Welt gesprochen, also die Vorstellung des Aristoteles vor allen Dingen, was die natürliche Welt betraf. Ich habe von der hermetischen Welt gesprochen, von der Hermes-Welt, von der Newton-Welt. Und dann eben auch von der Leonardo-Welt, um damit deutlich zu machen, dass wir in einer Entwicklung stecken, beziehungsweise als diese Entwicklung ihren Anfang nahm. Diese Entwicklung charakterisierbar dadurch ist, dass Wissenschaft und Technik zum ersten Mal ein inniges Verhältnis eingegangen sind. Das ist die Galilei-Zeit, das ist die Entstehung der modernen Mechanik, wo die Wissenschaft, auch die Physik, nicht nur in Gelehrtenstuben betrieben wird, sondern auch in die Werkstätten getragen wurde und deren Know-how, das Know-how der Werkstätten, nun wiederum die Wissenschaft, in diesem Falle die Physik, weiterbrachte. Das war so eher in einem wissenschaftstheoretischen und wissenschaftshistorischen Kontext. Da habe ich viel publiziert und in einer großen Tageszeitung einen Artikel geschrieben, der dann betitelt wurde. Sie haben ja nie die Titel Ihrer Beiträge in der Hand, wenn Sie in einer Zeitung schreiben. Das macht immer der Redakteur. Und dieser Artikel war in großen Lettern betitelt mit »Leben in einer Leonardo-Welt«. Und das hat mir eigentlich selbst gefallen. Und seither pointiere ich diesen Titel nicht nur, sagen wir mal, in einem engeren wissenschaftshistorischen Sinne, sondern auch zur Charakterisierung unserer Welt. Und schöne neue Leonardo-Welt soll gleichzeitig eine Entwicklung charakterisieren, in der es nicht mehr nur darum geht, so wie Sie eben erwähnt haben, dass wir uns die Welt mit Hilfe von Wissenschaft und Technik aneignen, sondern in der wir zunehmend in eine Situation geraten, in der diese von uns angeeignete Welt beginnt, uns nun wiederum, das heißt ihren eigentlichen Schöpfer, sich anzueignen. Das heißt, wir verlieren Zeit Stück für Stück gewissermaßen die Herrschaft über unsere eigenen Werke. Die Werke verselbstständigen sich, was ja auch so im Alltag erkennbar darin ist, dass wir viele Entwicklungen, selbst wenn wir wollten, gar nicht mehr rückgängig machen können. Das heißt, wir werden abhängig von unseren eigenen Werken.
Wir haben die Geister aus der Flasche gleichsam entlassen und ihrer werden wir nicht mehr Herr. In diesem Bild des Leonardo da Vinci natürlich ist gemeint und die Zeit der Renaissance, also der Mensch, der da auf einmal im Mittelpunkt steht und die Gottesvorstellung beginnt abzulösen.
Und da, die Verbindung zwischen Wissenschaft, Technik, Kunst. Das ist sozusagen das Signum, denke ich, auch unserer Zeit.
Und in diesem Zusammenhang ist auch die Rede von dem perfekten Menschen. Sie wenden sich dagegen eine bestimmte Spezies, sagen wir mal, von Wissenschaftlern oder vielleicht sind es auch kleine Frankensteins, wie auch immer, mit einem durchaus sarkastischen Zungenschlag. Das sind jene Leute, die diese Welt jetzt utopisch weiterdenken und die den Menschen perfektionieren wollen durch Technik. Und im Grunde sowas wie Wesen schöpfen, die dann durch eine, sagen wir, Schnittstellentechnik zu gleichsam Göttern werden. Was sagen Sie zu diesem Faktum sowohl in Ihrer Leonardo-Welt, in dem Buch, als auch als Philosoph, der Sie ja nun auch sind? Und was hat überhaupt die Philosophie zu diesem Thema zu sagen?
Das führte uns aus der theoretischen Philosophie, aus der Wissenschaftstheorie, tatsächlich in die praktische Philosophie führen, ein Nachdenken über den Menschen, also Anthropologie und Ethik. Doch zunächst einmal diese Ideen, die ja im Grunde eher zu Science Fiction gehören als zu einer erkennbaren, etwa technischen Entwicklung.
Aber Entschuldigung, aber es gibt ja schon Versuche, also die Hirnforscher arbeiten
ja,
mit
ja.
Schnittstellen. Man kann bereits durch Denken bestimmte Maschinen in Gang setzen oder Impulse steuern etc. Also man ist bereits schon dabei, auf dem Wege einer technischen Realisierung von solchen Vorstellungen.
Nein, das will ich gar nicht bezweifeln. Und es ist in der Tat immer die Gehirn-Computer-Schnittstelle, die hier interessant wird. Aber es ist immer gut, distinguamus, lass uns unterscheiden. Wie ist diese Entwicklung beschreibbar, die Trans- und Posthumanisten, so bezeichnen sie sich selber, schon glauben, hinter sich gelassen zu haben, zumindest mit ihren Vorstellungen. Nun, ich denke, man sollte, das Stichwort ist immer Enhancement, Steigerung, man sollte dreierlei unterscheiden. In einer Entwicklung, in der zunehmend sozusagen das Menschliche und das Technische ineinandergreifen. Der erste Schritt ist Kompensation. Das heißt, wir entwickeln Technologien, die den Ausfall natürlicher Fähigkeiten kompensieren. Nehmen Sie die Brille oder das Hörgerät. Das heißt, wir bringen technisch etwas zustande, was wir auf natürliche Weise verloren haben. In dieser Entwicklung sind wir seit langem. Der nächste Schritt ist dann vielleicht schon ein problematischer Schritt. Der ist nicht mehr charakterisierbar als Kompensation, sondern als Optimierung. Das heißt, wir wenden jetzt unsere wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften an, um natürliche Fähigkeiten nicht nach Ausfall zu ersetzen, sondern zu steigern. Alle Drogen gehören hierhin und sowas wie ein Gehirndoping gibt es ja schon heute. Die Medizin, die Pharmazie arbeitet an solchen Dingen. Da tritt sozusagen zum ersten Mal die spannende, auch ethisch und anthropologisch spannende Frage auf, wie weit sollen wir diese Entwicklung treiben? Sollen wir sozusagen unser Gehirn pflanzen mit Implantaten, in denen wir etwa die Encyclopædia Britannica oder anderes Wissen stopfen? Wie weit sollen wir gehen? Nun, unsere Trans- und Posthumanisten, die wollen noch viel weiter gehen. Die wollen diese Entwicklung im gewissen Sinne so weit treiben, dass der Mensch seine eigene Spezies verlässt und zu einer anderen, technischen, etwa maschinenorientierten Spezies wird. Das heißt, das Bewusstsein, so gewissermaßen das Motto, das Bewusstsein soll in digitaler Weise hochgeladen werden. Jeder kann sich fragen, was steht denn dann am Ende? Werde ich selbst zur Maschine? Stecke ich in einer Maschine? Ich werde jedenfalls nicht der Mensch sein, der ich bin.
Interessant ist da die Frage nach der gesellschaftlichen oder politischen oder ethischen Kontrolle. Wenn dieses ein unsinniges und vielleicht auch verantwortungsloses Treiben ist, wer kann ihm eigentlich und wer wird ihm Einhalt gebieten?
Sicher, jetzt rede ich sehr philosophisch, aber anders kann man es nicht machen. Das kann nur eine aufgeklärte Gesellschaft selbst. Wer sonst? Und hier ein Problembewusstsein zu erzeugen, eine gewisse Sensibilität gegenüber solchen Entwicklungen, das scheint mir zunächst mal eine vordringliche Aufgabe zu sein, auch der Wissenschaft selbst, jedenfalls der Philosophie oder der Geisteswissenschaften. Das heißt, wir müssen wieder ein Gefühl dafür gewinnen, in welchen Entwicklungen wir tatsächlich stecken. Und die betreffen ja nicht nur den Menschen unmittelbar, so wie wir das jetzt eben beschrieben haben, der Mensch, der beginnt, seine eigene Spezies zu verlassen, sondern das betrifft ja zunächst einmal die gesellschaftlichen Verhältnisse selbst. Denn eine sich verselbstständigende Technik, Industrie 4.0, nenne ich nur, in der die Maschinen miteinander kommunizieren, es irgendwelcher Arbeiter in einer Fabrikhalle nicht mehr bedarf. Eine solche Entwicklung wird ja gravierendste gesellschaftliche Probleme erzeugen. Was machen wir denn, wenn wir keine Arbeit mehr haben?
Die Frage ist, ob nicht die Entwicklung schon so weit weggerannt ist, dass es vielleicht gar nicht mehr möglich ist, sie mit irgendwelchen Zügeln einzuholen. Ja. Wenn wir das mal auf den Bereich der Politik anwenden, Sie sitzen ja auch in zahlreichen Gremien, Sie kennen zahlreiche Politiker auch an entscheidenden Orten. Haben Sie das Gefühl, dass von der Politik dieses von Ihnen skizzierte Problem ausreichend wahrgenommen wird?
Ja, sozusagen an der intellektuellen Ecke gepackt, ja. Aber ein Politiker denkt eben nun mal im Wesentlichen kurzfristig, die nächsten 4, 5 Jahre, und hält sich dann auch eher bei den Dingen auf, die morgen erledigt werden können, als bei denjenigen Gefahren oder Entwicklungen, die allenfalls seine Kinder oder Kindeskinder spüren werden. Das heißt, das ist ja eine wichtige Frage, uns, das heißt unserer Gesellschaft, fehlt in einem gewissen Sinne eine Instanz, die solche Fragen stellt, erörtert und Vorschläge mit Verbindlichkeitsanspruch macht. Nun ist das immer gefährlich, so eine Turmgesellschaft oder was auch immer zu installieren. Aber in meinen wiederum sehr pragmatischen Vorstellungen könnten diese Rolle zum Beispiel die Akademien, die Wissenschaftsakademien spielen, die ja selber nicht mehr forschen, die aber auch nicht mehr reine Gelehrtenrepubliken, Gelehrtenakademien sein wollen oder sollen. Sie könnten sozusagen der Ort sein, an dem Wissenschaft, Technik, die Verbindung beider über sich selbst nachdenkt und dies in einer so sichtbaren Weise, dass dann auch die Politik nicht mehr einfach daran vorbeigehen kann. Also Sie haben ganz recht, es bedarf einer solchen Instanz. Wir sollten sie aber nicht als ein Geheimkabinett entwickeln, sondern diejenigen Institutionen nutzen, die wir schon haben.
Erschwert wird natürlich ein solches Vorgehen oder eine solche Problematik dadurch, dass wir ja auch in globalen Verhältnissen leben. Das heißt, eine Selbstverständigung über die Wissenschaften und ihr Tun und Treiben müsste ohnehin international viel stärker vernetzt sein, was in Anbetracht der politischen Zeitläufe ja schier ein sehr utopisch anmutendes Erfordernis
scheint. Sie haben völlig recht. Man könnte sogar sagen, wir führen hier ein sehr europäisches Gespräch, das schon in entwickelten anderen Ländern so nicht verstanden wird. Also ich will schlicht einmal behaupten, dass etwa in den US-Diskussionen solche Vorstellungen schwerlich an Aufmerksamkeit gewinnen können. Sie werden sicherlich auch geführt, aber die weitaus größte Mehrheit der Bevölkerung versteht einen nicht mehr. Und wenn ich in den USA bleiben darf, wird ihr ja auch noch eingetrichtert. Das ist sozusagen das alte Europa, das wieder an seinen eigenen Bedenken leidet. Wir sind die Gesellschaft der Zukunft. Aber ich denke, auch eine Gesellschaft der Zukunft muss sich genau die Gedanken machen, die hier als europäisch bezeichnet werden.
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang das Internet, also die Vernetzung, die Technik des Vernetzens überhaupt? Wäre es denkbar, um den Bogen nochmal zur Universität zu schaffen, dass Universität vielleicht ersetzt werden könnte durch eine, sagen wir, virtuelle Universität?
Nicht ersetzt. Richtig ist mit Sicherheit, dass solche virtuellen Formen zunehmen werden. Sie bergen auch viele Möglichkeiten und insgesamt ist das eine Entwicklung, die man durchaus als positiv begreifen sollte. Nur werden sie die universitäre Situation überhaupt die Situation zwischen Lehrenden und Lernenden und hier wieder insbesondere im Wissenschaftsbereich nicht ersetzen können. Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, und dadurch sind nun mal Lernprozesse ausgezeichnet, lässt sich nicht rein ins Virtuelle überführen. Das weiß im Grunde jeder, der etwa an einer Universität gelernt oder gelehrt hat. Sozusagen der direkte Kontakt zwischen Lernenden und Lehrenden, und diese Rolle kann ja ständig wechseln, ist ein förderliches Element. Dass, wenn man dieses aufgeben würde, dann würde man sehr viel mehr verlieren als nur eine Institution.
Da hatten Sie natürlich, was Ihren Lebenslauf angeht, sehr viel mehr Glück als die Studierenden heute, als Sie in Bonn oder in Erlangen studiert haben. Denn da hatten Sie solche Ansprechpartner und Lehrer im wahrsten Sinne des Wortes, nicht?
Ja, ich will nicht behaupten, dass diese Situation heutzutage unmöglich ist. Das ist nicht der Fall. Nur haben wir das zuvor ja so diskutiert, dass es sozusagen generell die Situation an Universitäten, wie gelehrt und gelernt wird, abbilden soll. Im Generellen wird das nicht mehr gehen. Im Besonderen ist das immer noch möglich und auch wirklich. Es gibt immer noch diese engen Lehrer-Schüler-Beziehungen. Es gibt immer noch die kleinen Kreise, die Laborgruppen, die Seminare und so weiter, in der Lehren und Lernen in der Wissenschaft praktisch realisiert wird. Nur muss befürchtet werden, das heißt, es ist nicht nur eine Befürchtung, es ist ja auch schon ein Stück der Wirklichkeit, dass das, was einmal die Regel war, eher zur Ausnahme geworden ist beziehungsweise zunehmend wird.
Vielleicht zum Schluss noch ein Aspekt. Wir haben wesentlich gesprochen über die Universitäten. Geforscht wird natürlich aber auch noch an anderen Instituten, an großen Instituten speziell geforscht, weniger gelehrt. Also Fraunhofer-Institut, Max-Planck-Gesellschaft etc. Was würden Sie sich wünschen, was die mögliche Kooperation zwischen Universitäten und solchen großen Forschungsinstituten angeht? Würden Sie sich da auch mehr, sagen wir mal, Connex wünschen? Wäre das überhaupt sinnvoll?
Das wäre mir sogar zu wenig. Ich würde versuchen, sehr viel weiter zu gehen. Wir leben hier in Deutschland in einem System, Sie haben es erwähnt, wir haben die Universitäten, die Fachhochschulen, wir haben Max Planck, wir haben Helmholtz, wir haben Fraunhofer, wir haben Leibniz. Wir leben in einem System, das einmal als vorbildlich, international vorbildlich angesehen wurde. Wir wurden beneidet um dieses System. Ich denke, dass wir uns jetzt mit diesem System in einer Entwicklung befinden, in der man sich ernstlich fragen muss, ob das alles so ein für alle Mal richtig ist, dass dieses System so wie es ist, auch weiterhin Bestand haben sollte und es nur noch darauf ankommt, das war jetzt Ihre Bemerkung, dass wir die Kooperationsbeziehungen verbessern. Was ist, wenn man zumindest mal darüber nachdenkt, ob dieses einmal wirklich beneidenswerte System nicht so umgebaut werden müsste, dass es ganz anders dasteht? Die Universitäten, darüber haben wir schon gesprochen, auf ihre eigentlichen Kernaufgaben zurückgeführt. Die Fachhochschule als Regelhochschule. Die Max-Planck-Institute, die sich übrigens in ihren Größenordnungen sehr häufig den riesigen Helmholtz-Instituten schon annähern, doch auch wieder sozusagen vielleicht auf das alte Harnack-Prinzip zurückführen, dass solche Institute um bestimmte Forscherprofile herumgebaut werden und mit diesen Forscherprofilen auch wieder wechseln. Was wäre, wenn man darüber nachdenkt, aus den riesigen Helmholtz-Zentren europäische Einrichtungen zu machen? Nicht mehr nur deutsche Einrichtungen, sondern europäische. Leibniz hat eigene Probleme. Leibniz ursprünglich war eine Verlegenheitskonstruktion im Zusammenhang mit dem Vereinigungsprozess. Man stieß auf sehr gute Einrichtungen, Institute, die sich nicht an die Universitäten zurückführen ließen, die Max Planck nicht wollte, aus welchen Gründen auch immer, und andere Einrichtungen. Also Einrichtungen, die so den Charakter hatten wie westdeutsche Institute, die auf der sogenannten blauen Liste saßen, die auch Bund-Länder finanziert wurde, ohne diesen großen Einrichtungen anzugehören. die hat man einfach miteinander verbunden. Die sehr guten Institute der ehemaligen DDR und der Institute auf der sogenannten Blauen Liste und hat sich einen neuen Namen gegeben, Leibniz. Auch darüber müsste man nachdenken, ob da nicht andere Konstruktionen viel vernünftiger wären, dass also etwa die 5 forschenden Museen der Leibniz-Gemeinschaft selber einen Verbund bilden und darin ihre wesentliche Aufgabe sehen. Oder Pädagogikinstitute, die es ebenfalls gibt. Das heißt, ich würde viel radikaler fragen, Herr Manns, ich würde fragen, was müssen wir tun? Was müssen wir ändern an dem Gesamtsystem, damit es wirklich zukunftsfähig wird?
Hätten Sie zum allerletzten Abschluss dieses Gesprächs auch einen Rat oder einen Wunsch betreffend die Philosophie? Wie ist es um die Philosophie bestellt aus Ihrer Sicht?
Also, wenn ich überhaupt einen Ratschlag hätte, dann ginge der nicht an die Adresse der Politik. Was soll die Politik da großartig machen? Auch nicht die Politik eines Landes. Sondern das wäre ein Ratschlag an die Adresse der Philosophie selbst. Die Philosophie im Augenblick, aber das hat auch so seine modischen Züge, das kann sich wieder ändern, ist auf einem Wege in eine bunte philosophische Gesellschaft. Das heißt, es geht wieder alles. Man kann chinesische Philosophie treiben, man kann postmoderne Philosophie treiben, feministische Philosophie treiben, man kann auch wieder thomistische oder kantianische oder hegelische Philosophie treiben. Sie finden alles, eine bunte Wiese. Das muss man sich vor Augen führen. Vor 30, 40, 50 Jahren war das völlig anders. Da herrschte sozusagen eine Richtung, die analytisch, sich als analytisch bezeichnende Philosophie, die stark wissenschaftsorientiert war, die sehr sprachorientiert war, also Sprachphilosophie und so weiter. Das heißt, das Bild der Philosophie selbst oder der Spiegel, den sich die Philosophie selbst vorhalten muss, wechselt ständig, beziehungsweise im Spiegel taucht die Philosophie immer wieder sehr unterschiedlich auf. Für mich ist die Philosophie, das klingt jetzt vielleicht auch etwas verwegen, tatsächlich so etwas wie eine eigene Disziplin, jedenfalls eine eigene Rationalitätsform. Sie hat, wenn man so will, auch von allem etwas. Sie steht den Naturwissenschaften viel näher in ihrem Denken als ein Historiker oder ein Literaturwissenschaftler. Sie steht natürlich auch den Geisteswissenschaften nahe. Sie pflegt wie die Geisteswissenschaften ihre Klassiker. Sie liebt ihre eigene Geschichte, bildet zum großen Teil in dieser Geschichte aus. Also alles in allem ein buntes Bild. Ich denke, die Philosophie sollte sich auch wieder auf bestimmte Kerne zurückziehen. Und das wäre eben in einer wissenschafts- und technikdominierten Welt tatsächlich so etwas wie Wissenschaftsphilosophie oder Wissenschaftstheorie. Nur wenn wir sozusagen auf Augenhöhe mit den Naturwissenschaften über solche Entwicklungen sprechen können, werden wir etwas erreichen. Dazu müssen wir aber entsprechend ausgebildet sein. Das macht die Wissenschaftsphilosophie oder Wissenschaftstheorie. Anthropologie, ich erinnere nur, was wir eben von den Post- und Transhumanisten sagen, Anthropologie wird wieder ein wesentlicher Teil der Philosophie sein, ebenso wie Ethik. Und zwar wieder nach beiden Seiten, in Richtung Naturwissenschaften und ihre Arbeitsformen und Ergebnisse und in Richtung Geistes- und Kulturwissenschaften. Und bei alledem würde ich sagen, die eigentliche Aufgabe der Philosophie, die primäre und dominante Aufgabe der Philosophie ist, Vernunft in die Welt zu bringen. Das heißt, das Projekt der Aufklärung weiterzuführen.